Wer ist Hans-Dieter Schütt? Er ist übrigens in Ottruf geboren und lebt als Publizist in Berlin. Bis 2012 war er Feuilleton-Redakteur der Tageszeitung Neues Deutschland. Er hat verschiedene Essays veröffentlicht und mit vielen Menschen gesprochen, also Biografien geschrieben und Interviewbücher und jetzt auch über Andreas Dresen. Wer ist Andreas Dresen? Viele Filmfreunde kennen ihn vielleicht, zählt zu den prägendsten, international bekanntesten Regisseuren des deutschen Kinos. Halbe Treppe, Sommer vom Balkon, Wolken 9, Halt auf freier Stelle und so weiter. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich mit Andreas Dresen sprechen kann. Schönen guten Morgen, Herr Dresen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie sieht es denn aus mit der Bescheidenheit? Ich habe in Ihrem Buch oder in dem gemeinsamen Buch was von Bescheidenheit gelesen, dass Sie in Ihrer ersten Kurzarbeit während des Studiums geschrieben haben, die Menschen müssten generell bescheidener leben. Ich meinte das im ökologischen, weltverträglichen Sinne. Und ein Lehrmeister, der Herr Helmut Hanke, sagte dann, Mensch, Bescheidenheit, Dresen, ist immer im Sinne der Mächtigen. Da war ich dann ein bisschen verwirrt und weiß jetzt selber auch nicht, sollte man eigentlich bescheiden sein oder eher nicht. Sie sind ja nach meinem Eindruck ein bescheidener Mensch. Haben Sie sich das erhalten?
Also bescheiden in dem Sinne, dass man sein Licht nicht über den Scheffel stellt, würde ich sagen, und einfach mit dem Boden auf den Füßen bleibt. Ich glaube, der Helmut Hanke, der ein sehr provokanter Geist ist, hat das eher so gemeint, dass man in Bezug auf die Gesellschaft, und das war ja alles damals noch zu DDR-Zeiten, also als wir diese Arbeit geschrieben haben, was ist mein Ideal, hat er eigentlich von uns verlangt, dass wir uns provokant verhalten gegenüber dem Land, was durchaus ja damals nicht opportun war, und er wollte, glaube ich, uns ein bisschen zu selbstständig denkenden, agierenden Menschen erziehen, und deswegen hat er von uns gefordert, dass wir auch provokant sind, dass wir frech sind, dass wir fordernd sind, und da fand er Bescheidenheit eine völlig falsche Größe. Und ich glaube auch in Bezug auf die Gesellschaft, in Bezug auf die Dinge, die man verändern möchte, verändern sollte, ist Bescheidenheit wahrscheinlich wirklich der falsche Ansatz, weil dann beharrt man immer in den bestehenden Dingen, man sollte in seinen Forderungen ruhig ein bisschen maßlos sein und die dann auch einverlangen, denn sonst bleiben die Dinge immer so, wie sie sind, und das ist ja nicht unbedingt das Erstrebenswerte.
Mhm. Trotzdem beobachte ich auch im Osten, also bei unserer Ostmentalität, soweit es die pauschal überhaupt gibt, aber so eine Verzagtheit und auch so eine Art Zurückhaltung, Bescheidenheit, die ich manchmal gut finde, weil wir nicht ganz so laut sprechen, und dann andererseits ist es auch so eine Verzagtheit, da bin ich mir unsicher. Wie geht's Ihnen?
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, die Leute sind ja alle sehr verschieden. Also ich tue mich immer etwas schwer mit so Verallgemeinerungen, dass man sagt, im Osten ist es so und im Westen ist es so. Ich glaube, es gibt Typen wie drüben, solche und solche Menschen. Mittlerweile hat ja auch eine gewisse laute, tönende Stimmung manchmal im Osten Einzug gehalten. Wir leben ja nun auch schon über 20 Jahre nach der Wende. Da ist das auch kein Wunder. Und insofern, ich glaube, wie gesagt, das hängt auch immer von der Situation ab, wie man sich verhalten sollte, glaube ich. Also grundsätzlich immer leise zu sein, ist, glaube ich, falsch, und immer laut, aber auch.
Geht um die Waage. Die traurige Lokomotive, habe ich gelesen, war die erste Geschichte Ihres Lebens, so ein kleines Büchlein, sehr rührend und beeindruckend. Und da steht, man kann eben nicht alles haben. So habe ich früher auch gesprochen. Was haben Sie damals gemeint? Man kann eben nicht alles haben.
Ja, man muss dazu sagen, als ich dieses Opus geschrieben habe, da war ich in der zweiten Klasse, da konnte ich gerade mal schreiben und habe mir eine kleine Geschichte ausgedacht von einer Lokomotive, die eigentlich immer auf dem Abstellgleis steht und irgendwie gerne mal nach Berlin fahren möchte, und der Wunsch erfüllt sich dann aber nur in ihren Träumen, und das Ende der Geschichte ist dann, man kann eben mit D hinten geschrieben nicht alles haben, und das war natürlich weniger ein philosophischer Ansatz, als dass die Motive immer von dem träumt, was sie gerade nicht hat. Wenn sie unterwegs ist, ist es ihr zu anstrengend. Wenn sie schläft, möchte sie unterwegs sein. Und das ist, glaube ich, eine sehr menschliche Eigenschaft, die uns allen innewohnt, dass wir manchmal dazu neigen, nicht das zu genießen, was uns gerade im Moment begegnet und glücklich machen könnte, sondern es immer nach den Alternativen zu sehen scheinen.
War das eine Geschichte, die Sie erst wieder hochholen mussten aus Ihrer Erinnerung durch das Gespräch mit Hans-Dieter Schütt, oder wie war das? Hatten Sie das sofort präsent im Gespräch?
Ach, na, wir haben so ja gemeinsam, wenn man so will, über viele, viele Gespräche in Erinnerungen gekramt, und da kam das irgendwann natürlich hoch, weil mein Vater, als er gestorben ist, hatte mir eine ganze Mappe mit Sachen hinterlassen, die ich ihm mal so geschickt hatte. Meine Eltern haben sich ja sehr früh scheiden lassen. Ich hatte über Jahre natürlich immer noch Kontakt zu meinem Vater, aber auch viel schriftlich eben. Und darunter fand sich dann eben auch dieses kleine Opus, die traurige Lokomotive mit selbstgemalten Bildern. Und das fände ich sehr lustig in Bezug vor allen Dingen auf den Schlusssatz, man kann eben nicht alles haben, weil der irgendwie auch ganz gut passt, finde ich.
Erinnerungen verschwimmen ja und auch so eine Dokumente, wenn man sie nicht hat, das ist ja dann irgendwie rückt weit weg. Wie ist das mit den Super 8 Filmen? Also als ich das gelesen habe über ihre ersten Super 8 Filme, habe ich mich genau zurückerinnert, aha, man hat dann irgendwie 17 Mark bezahlt mit der Entwicklung und dann bin ich zusammengezuckt und habe überlegt, wo sind eigentlich meine Super 8 Filme? Die müsste man mal digitalisieren, ich habe keinen Projektor mehr, das ist irgendwie weg. Waren Sie da diszipliniert und haben das alles digitalisiert oder haben Sie noch einen Projektor? Können Sie sich noch Super 8 Filme angucken?
Ja, also ich habe aber noch ein Projektor tatsächlich. Ich habe noch sogar zwei, also die beide auch funktionieren. Ich hole die natürlich sehr selten raus, vielleicht müsste ich es mal wieder ausprobieren. Vielleicht funktionieren sie auch nicht. Einer davon ist diese Super 8 Häckselmaschine Russ. Wer in der DDR Super 8 gedreht hat, der weiß schon, was ich damit meine. Die Filme gingen dabei meistens kaputt. Meine hat aber eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und dann habe ich noch einen anderen, also müsste ich mal ausprobieren. Aber so richtig fleißig mit Digitalisieren war ich auch nicht. Die Filme liegen alle hier bei mir zu Hause im Schrank und müssten vielleicht auch mal hervorgeholt werden. Aber manchmal denke ich auch, ist es besser, wenn sie da bleiben. Dann bewahren sie ihre Aura. Und wenn man sie dann heute sieht, vielleicht ist es doch alles doch sehr peinlich.
Also doch nicht digitalisieren. Na gut, dann kann ich faul bleiben und kann die auch meine Filme in der Ecke liegen lassen.
Naja, es ist ja eine Frage, woran man sich erinnern möchte oder so. Und ich glaube, das ist natürlich irgendwo, wenn diese Dinge irgendwie verrotten in irgendwelchen Ecken, vielleicht auch schade, weil es ja auch so ein kollektives Gedächtnis ist. Ne? Man macht ja auch eine Zeitreise, wenn man diese Sachen anschaut. Und ich glaube, die meisten Menschen haben ja weniger jetzt Spielfilme oder Dokumentarfilme im künstlerischen Sinne gedreht, sondern haben Familienerinnerungen festgehalten. Und da kann es sich schon lohnen, da mal zu stöbern und mal nachzuschauen, weil da findet man vielleicht ganz schöne Sachen so. Und das, da die Erinnerung in uns ja weiterlebt, auch an vergangene Generationen, ist das vielleicht doch was Interessantes.
Manchmal auch in bunt, denn die gab es ja schwarz-weiß und farbig.
Ja, genau. Orvo Color.
Sie haben eine weitere Angst in mir wieder hochgebracht, nämlich die Angst vor Grenzbeamten und strengen Menschen in Uniform. Das hatte ich, also dieses Trauma hatte ich schon wieder, war irgendwie weit weg und dann habe ich Ihre Geschichte gelesen, also aus dem Transitknast, diese unglaubliche Geschichte, die sich wirklich so zugetragen hat.
Ja, die hat sich wirklich so zugetragen. Diese Geschichte werde ich am Sonnabend auch lesen in Erfurt, weil die hat natürlich was sehr Kafkaeskes und die handelt davon, dass ich tatsächlich mal auf einer Reise von einem Filmfestival zu einem anderen, die ging von Tokio nach Tbilisi in Georgien, hatte ich einen Zwischenstopp. Ich flog mit der russischen Gesellschaft Aeroflot über Moskau und musste dort in einem Transithotel übernachten und was ich dort erlebt habe, das hat wirklich kafkaeske Ausmaße und ich habe es dann eigentlich schon, während ich es erlebt habe, angefangen aufzuschreiben, weil es mir so unvorstellbar vorkam und die Geschichte erzählt auch sehr viel darüber, glaube ich, wie Leute gerade in den osteuropäischen Ländern nach der Wende geworden sind, wie die Veränderungen über sie hinweggegangen sind und das alles kann man natürlich, glaube ich, bis heute immer noch erleben, wenn man dorthin reist.
Also verraten wir jetzt wenig von der Geschichte. Ich kann nur sagen, ich habe dann wieder so alte Gefühle, kamen wieder hoch, ne, von Grenzübertritten, wo man denkt, oh, jetzt, ich halte mich lieber zurück und bin so ein kleines Licht, so, und es hat mich so klein gemacht.
Ja, aber es ist auch eine lustige Geschichte.
Ja, ist auch lustig.
Das stimmt. Vor allen Dingen, denke ich, weil sie so absurd ist.
Also Hans-Dieter Schütt hat ja viele Interviewbücher geschrieben mit interessanten Personen, also Regine Hildebrand, Friedrich Schorlemmer, Frank Castorf und so weiter. Können Sie sich erklären, warum sich Menschen auf Hans-Dieter Schütt einlassen? Was ist das ein faszinierender Typ? Wie würden Sie ihn beschreiben als Mensch?
Er ist ein sehr offener Mensch und ein sehr guter Zuhörer und das ist vielleicht das Wichtigste in solchen Gesprächen, dass man das Gefühl hat, jemand interessiert sich wirklich für die Dinge und arbeitet nicht nur einen Fragenkatalog ab. Und wir haben über viele Stunden miteinander gesprochen, er war immer hier bei mir, es war eine sehr ruhige, sehr konzentrierte Atmosphäre und ich hatte das Gefühl, dass er wirklich offen ist, so ein Gespräch in jede beliebige Richtung laufen zu lassen und das ist, glaube ich, immer die beste Voraussetzung, weil dann begibt man sich selber auch innerlich auf eine Reise und öffnet sich und arbeitet nicht nur Interviewfragen ab sozusagen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn ein Buch ja darüber hinausgehen soll, über das, was so tagesaktuell manchmal in Zeitungen dann aus Anlass von Filmen oder so steht. Hier ging es uns ja mehr auch um einen essayistischen Ansatz und einen Blick auch über den einzelnen Film hinaus, um mal über das Leben miteinander zu sprechen. Und dazu ist er ein toller und sehr offener, warmherziger Partner.
Also hat Ihnen das auch geholfen, sich zu erinnern?
Das so Ja, na sicher, na klar, weil wenn einen nicht jemand fragt, erinnert man sich auch nicht, oder beziehungsweise im Alltag denkt man ja auch nicht dauernd darüber nach. Ich habe ja auch meine ganz alltäglichen Dinge hier zu tun, ich muss meine Arbeit machen und da kram ich jetzt nicht dauernd in Erinnerungen, sondern gucke eigentlich mehr nach vorne. Insofern war das für mich auch eine ganz interessante Zeitreise.
Hans-Dieter Schütt war ja Chefagitator der DDR-Jugendzeitung Junge Welt und in seinen Artikeln setzte Schütt ja DDR-Oppositionelle mit Neonazis gleich und verriss den sowjetischen Film Die Reue von 1987. Und der Film war ja so eine Abrechnung mit dem Stalinismus und gilt als Hinweis, dass die Perestroika auch in der sowjetischen Filmwelt angekommen war. Ich nehme an, dass Sie den Film kennen.
Ja, natürlich.
Haben Sie während der Interview, während der Gespräche mit Hans-Dieter Schütt über seinen Artikel und diese Kampagne gegen Die Reue gesprochen oder war das Tabuthema?
Nö, das war kein Tabuthema. Wir haben uns jetzt nicht während der Gespräche darüber unterhalten. Er hat ja darüber auch im Übrigen ein sehr interessantes, auch sehr selbstkritisches Buch geschrieben über seine Zeit in der DDR, quasi eine Autobiografie, also, wo er über diese ganzen Dinge auch sehr spannend reflektiert, finde ich. Und ich finde, Menschen ändern sich in ihrem Leben. Menschen ändern auch ihre Auffassung und das muss man ihnen zugestehen. Auch mit ihr, das gehört ist Teil unserer Biografien, finde ich. Und ich habe mich damals natürlich fürchterlich darüber aufgeregt, über diese propagandistische Berichterstattung in der Jungen Welt, weil ich Die Reue einen tollen Film fand. Also und überhaupt über diese ganze Kampagne gegen die Zeitschrift Sputnik damals und so. Ne? Also, aber das heißt ja nicht, dass manche Menschen nicht 20 Jahre später sozusagen auch gedanklich Schritte gehen. Und das ist bei Hans-Dieter Schütt finde ich ganz toll, dass er ein Mensch ist, der eben wirklich diese Zeit jetzt aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und ja auch mit der Distanz dazu steht und sagt, Gott, ja, so war ich, so sind wir damals geworden aus verschiedensten Gründen. Und ich glaube, Leute, die in der DDR sozialisiert sind, können das an manchen Stellen vielleicht auch ganz gut nachvollziehen.
Also hat er seinen Frieden damit gemacht und Sie auch. Und es war, was das betrifft, entspannt.
Ja, wir haben darüber gar nicht gesprochen in unserem Dialog sozusagen. Das war jetzt kein Thema, weil es auch nicht um DDR-Vergangenheitsaufarbeitung ging, sondern um Fragen eigentlich, die auch um das Hier und Jetzt kreisen. Und insofern war das, es kommt aber in dem Buch durchaus auch mal im Anklang vor, als zum Beispiel ein Hans-Dieter Schütt beschreibt, wie er damals noch zu DDR-Zeiten mal nach New York gefahren ist und das dann doch unter einer sehr ideologischen Brille betrachtet hat und dann später feststellen musste, als er dann ein paar Jahre später wieder dort war, dass es ganz so schlimm und trist im Kapitalismus nun doch nicht ist.
Wie lange müssen wir noch auf den Film warten, als wir träumten?
Naja, ich denke mal noch Minimum ein gutes halbes Jahr. Wahrscheinlich wird er im nächsten Jahr erst in die Kinos kommen. Ich gehe jetzt gleich in wenigen Minuten in den Schneideraum und werde daran weiterarbeiten und mich beeilen, dass er fertig wird.